Liebe Gemeinde, in unserer Predigtreihe zum Thema Krankheit, Gesundheit, Sünde, Glaube, so in diesem Themenfeld, sind wir heute beim vierten Teil angelangt. Ich weiß nicht, wer so alle Teile mitbekommen hat. Jedenfalls, es sind noch nicht alle Fragen beantwortet, muss ich euch sagen. Und es wird auch nach der Predigt noch so sein, auch obwohl das jetzt die vierte und letzte Predigt ist. Aber wir haben gedacht, jetzt geht's dann langsam in die Adventszeit, da sind auch mal andere Themen dran. Wir haben aber auch gemerkt, aufgrund von Reaktionen, das ist dran, das Thema. Das sind Fragen, denen wir da begegnen. Wir sind da offenbar auf ein Bedürfnis gestoßen. Das Thema wird weitergehen, aber in der Adventszeit ist dann Pause. Wir werden heute ganz grundsätzlich, und wir schauen mal aus der Vogelperspektive auf das Thema, mit dem Blick von ganz weit weg, nämlich auf die Frage, wo gehört eigentlich Krankheit hin? Wo gehört der Tod eigentlich hin? Und wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich noch Erdbeben, Katastrophen, Leiden nehmen. Wie ordnen wir das ein? Wo kommt das her? Wo gehört das hin? Wir werden das oft gefragt, vor allem von uns selbst. Wir fragen uns das. Es ist gut, wenn wir uns das fragen. Wir sind verunsichert. Es ist die Frage aller Fragen. Woher kommt das Leid? Warum lässt Gott das zu? Viele von uns sind so aufgewachsen oder sind so religiös sozialisiert mit einem ganz bestimmten Verständnis zu dieser Frage. Ich übrigens auch. Und das geht so, ich habe das mal grafisch dargestellt. Könnt ihr es lesen? Es ist so grau auf der Seite, das kann man gar nicht lesen, aber das ist eben so grau da. Gott ist gut, Gott ist Liebe, er will das Leben. Ich stimme diesen Aussagen unbedingt zu. Aber so wird dann gefolgert, zwei Ebenen sind zu unterscheiden. Ich habe die eine mal grau eingefärbt, ein bisschen zu grau, wie ich jetzt sehe, aber gut. Und die andere, das ist die gelbe Ebene. Die graue steht für das unchristliche Leben, den Bereich des Unglaubens. Und die andere leuchtend gelb für Erlösung, Licht und Heil. Und entsprechend finden sich dann die Zuordnung. Krankheit und Tod auf der einen Seite, die gehören nicht zum Leben, das Gott sich gedacht hat. Gott will Gesundheit, er will Leben. Der Tod hat sich irgendwie in unser Leben gemogelt. Durch Adam und Eva, die Sache da im Paradies und weil wir auch immer wieder sündigen. So kam es zum Verfall, zum Sterben. Aber ursprünglich so diese Auffassung, sei der Mensch unsterblich. Von Gott so angelegt. Ein bisschen schuld ist der Teufel, der da auch im grauen Bereich ist. Der hat den Menschen verführt. Der Teufel und seine Helfershelfer gehören auch auf die Seite, genauso wie Tod, Krankheit und natürlich auch der Ort, wo all das mal landen wird, die Hölle. Klingt ein bisschen zugespitzt, aber, und die nächste Folie, so wird vielfach gesagt, so und nur so kann man das Kreuz wirklich verstehen, den Brückenschlag Gottes hinein in unsere Dunkelwelt. Ist es nicht so? Christi Leiden erreicht uns in Krankheit, Tod, Verzweiflung, Sünde und ermöglicht uns ein heiles, ewiges Leben. Die Bekehrung als Gang über die Brücke, als Heraustreten aus dem Dunkel ins Licht. Viele von euch und ich denke alle kennen solche Darstellungen und haben das ganze dicke Bibelbuch sehr anschaulich so erklärt bekommen. Und wenn ich diese Folie jetzt gezeigt hätte, um zu sagen, und so ist das, und lasst uns Jesus glauben, dann haben wir das ewige Leben. Ich glaube, die meisten hätten gesagt, ja, das ist gute biblische Lehre. So sehe ich das. Und tatsächlich, bis ins 19. Jahrhundert hat man das durch alle Konfessionen hindurch theologisch so gedacht. Der Tod kam durch die Sünde in die Welt. Ursprünglich hat Gott den Menschen anders geschaffen. Der Mensch entschied sich aber für den Weg weg vom Willen Gottes und so wurde er sterblich. Hört sich doch nicht verkehrt an, oder? Ist es meiner Meinung nach aber. Und nach Meinung der allermeisten Theologen heute ebenso. Und zwar quer durch alle Kirchen. Mit wenigen Ausnahmen, manche in der pfingstlichen Tradition. Aber wir wollen ein bisschen darüber nachdenken und uns etwas damit befassen. Es ist keine Randfrage. Gehört der Tod, gehören Krankheiten zum Leben dazu? Wir würden natürlich nicht einem Kranken sagen, naja, du musst halt raus aus dem Graubereich, so wie ich es gemacht habe. Geh über die Jesusbrücke, vertrau ihm und dann hast du Heil und wirst du gesund, würden wir nicht sagen. Aber in der Systematik schwingt das ein bisschen mit. Und das lässt sich auch nicht ganz wegkriegen. Das liegt nämlich im System. Wenn wir sagen, eigentlich hat Gott das gar nicht vorgesehen, eigentlich ist Sterben ein Ausdruck von Sünde. Wie kann man den Tod da annehmen? Oder wie kann ein Kranker, ein Sterbender Frieden finden? Wir können die Folie jetzt mal wegnehmen. Und wir widmen uns der Frage, ist der Mensch sterblich erschaffen oder unsterblich? Zunächst mal vermute ich, es geht euch auch so, gibt es da einen Widerspruch zwischen dem, was man vielen von uns beigebracht hat, als christlich, so ist das in der Kirche, im Glauben, in der Bibel, und dem, was uns der natürliche Menschenverstand sagt, wie das im Leben überall ist. Leben hat ein Verfallsdatum. Pflanzen vergehen irgendwann. Im Kühlschrank, der Salat, habt ihr schon dran gedacht? Müsst ihr bald mal essen. Der Mensch soll anders sein, als das sonst in der Schöpfung ist. Die Tiere vergehen irgendwann, die sterben. Ist nicht der Mensch genau wie die Tiere in der Bibel Teil der Schöpfung? Unsterbliche Tiere gibt's nicht, aber unsterbliche Menschen? Nebenbei, Tiere sündigen nicht. Also wenn das zusammenhängen soll, dann müssten die doch erst recht unsterblich sein. Interessant ist, den Begriff Unsterblichkeit gibt's in der Bibel praktisch gar nicht. Im Alten Testament sowieso nicht, nirgends. Und im Neuen Testament nur an zwei Stellen. Und dort geht es dann darum, das himmlische Leben zu kennzeichnen. Das Leben, das hinausweist über Tränen, Trauer und Tod. Da ist dann Unsterblichkeit. Leben in einer ganz anderen Dimension. Aber so ganz grundsätzlich kann man sagen, der Gedanke an die Unsterblichkeit, den hat man später in die Bibel hineingelesen. Das hat viel zu tun mit der griechischen Philosophie. Der Vorstellung, das Eigentliche ist unleiblich. Materie ist immer zweitrangig, weil das hat so zu tun mit Blut, Sperma und Verdauung und all dem. Und in der Bibel liest sich das anders. Und ich glaube, viele von uns haben schon gedacht an diesen wichtigen Text im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Und da steigen wir auch mal ein und schauen ein bisschen hin. Da heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Also wir müssen jetzt mal ganz tapfer sein, das Material, aus dem wir gemacht sind. Also wenn Gott uns Unsterblichkeit hätte schenken wollen, hätte er himmlisches Material mitgebracht aus dem Himmel. Der nimmt was ganz Irdisches, Staub. Also 55% Sauerstoff, 30% Kohlenstoff, 1,5% Calcium. Ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, ist nicht doll. Da heißt es weiter, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ah, viele sagen, jetzt, aha, guck, da steht's. Wenn ihr esst, was ihr nicht essen dürft, dann kommt der Tod in die Welt. Vorher Unsterblichkeit, sterben ist nicht möglich, aber jetzt eben doch. Da müsste man erstmal drauf kommen, wenn ihr den Text so gelesen hättet. Ich glaube, niemand wäre drauf gekommen. Du musst des Todes sterben, das ist eine Formulierung aus dem Recht. Der Begriff beschreibt, auf welche Taten der Tod folgt. Wenn das hier um den Verlust der Unsterblichkeit ginge, dann müsste es dastehen. Das würde heißen, dann könnt ihr nicht mehr ewig leben. Dann führe ich die Sterblichkeit ein. Ihr und alle eure Nachkommen könnt dann nicht mehr ewig leben. Irgendwas in der Richtung. Was hier steht, ist noch nicht mal eine Strafe. Auch das Wort Strafe kommt im Blick auf Gott fast gar nicht im Alten Testament vor. Gott ist kein strafender Gott. Es geht darum, Gott klärt über die Folgen auf. Esst ihr davon, dann werdet ihr das nicht überleben. Essen vom Baum der Erkenntnis, das steht euch nicht zu. Das ist meins. Das steht allein mir zu. Ihr könnt euch den nicht zu eigen machen. Wenn ihr das tut, führt das zu Sterben, Mord und Totschlag. Wir würden vielleicht sagen, wenn ihr anfangt, euch zu bewerten, die Menschen einzusortieren in richtig und falsch, lebenswert und todgeweiht, gut und böse. Wenn ihr euch letzte Erkenntnis anmaßen wollt, dann wird das zu Unheil führen. Da wird es Krieg geben und letztlich Tod. So ungefähr kann man sich das, glaube ich, ganz gut erklären mit diesem Baum der Erkenntnis. Das heißt ja nicht, alle Menschen sollen dumm bleiben, nicht lernen. Das hätten Schüler manchmal gern. Gott sagt, tut das nicht. Das führt in die Katastrophe. Mit dem Verlust von Unsterblichkeit hat das nichts zu tun. Meine Meinung. Aber wir kennen die Geschichte, die Menschen essen eben doch. Und dann am Ende. Da ist es doch dann aber gesagt, oder? Wir gucken mal hinein. Und da sehen wir, da sind eine Menge Folgen aufgeführt der menschlichen Übertretung. Männer herrschen über Frauen, eine Folge der Sünde. Arbeit macht nicht nur Spaß, sondern ist oft mühselig, eine Folge der Sünde. Und dann heißt es hier, Vers 19, ist das Leben so lange mühselig, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Eine Menge Dinge ändern sich. So wollte Gott das ursprünglich nicht. Herrschen übereinander, Dornen, Disteln, mühsamer Alltag. Aber vom Verlust des ewigen Lebens als Strafe oder der verlorenen Unsterblichkeit redet der Text nicht. Die Folgen deiner Verfehlung musst du nun tragen, lebenslang. Aber das Lebensende ist nicht Teil der Strafe hier in diesem Text. Im Gegenteil, der Mensch ist aus Staub gemacht und dahin kehrt er am Ende zurück. So ist das Leben angelegt, auf Zeit. Denn, wir haben es ja eben gelesen, der Atem Gottes, der macht den Menschen lebendig. Und diesen Atem, den hat der Mensch nicht auf Dauer. Er bekommt ihn eingehaucht. Und am Ende des Lebens nimmt Gott seinen Atem zurück. So ist das biblische Leben beschrieben. Wir sind geadelt, beschenkt durch Gottes Atem. Aber das ist nicht unser Besitz. Der ist uns nur auf Zeit verliehen. Gott schenkt ihn und Gott nimmt ihn. So beschreibt uns das die Bibel. Dazu können wir noch ganz viele Stellen anschauen. Habt ihr noch Lust? Also ein paar schauen wir uns an. Beispielhaft der Text, den wir eben gehört haben, aus Psalm 103. Gott weiß doch, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn der Wind drüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Und das ist jetzt kein Bußpsalm, kein Dramapsalm, keine Klage über Schuld und Strafe. Das ist ein Lob. Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Psalm ist voller Lob, ein Lob auf Gott, auf das Leben, auf die Schöpfung. Ja, so ist das. Der Mensch ist sterblich, ein bisschen wie eine Blume im Wüstenwind, aber Gott ist ewig. Und seine Gnade, die gilt von Generation zu Generation. Also wenn wir es noch nicht getan haben, ich glaube, wir sollten diesen Gedanken unbedingt einbauen in unser Bild von Gott, in unser Bild vom Leben, dass wir sterben, dass wir am Ende des Lebens schwächer werden. Das ist kein Fluch. Das ist nicht Folge der Sünde, ist nicht Werk des Teufels. Zunächst mal ist unser Leben so angelegt. Bei den Pflanzen, bei den Tieren und auch bei den Menschen. Würden wir Menschen nicht sterben, würde es irgendwann sehr voll auf dieser Erde. Es wird ja immer voller. Aber ohne den Tod wäre die Aussage, seid fruchtbar und mehret euch, das wäre gefährlich, das wäre widersinnig, wie schnell der Garten da voll wird und die ganze Erde. Nein, so war es nie gemeint. Das Leben verläuft in einem Bogen. Geburt, Wachstum, Blüte, Lebensmitte, schwächer werden, vergehen. So ist es überall in der Natur und auch bei uns. Und wenn ich das so sage, will ich das nicht schönreden. Manche Phasen sind schwer. Sich verabschieden, loslassen müssen von der Aktivität, von der Schaffenskraft, der Beweglichkeit, von der gedanklichen Kraft. All das, Lebensaufgaben, schwer. Loslassen, was für eine Leistung, die man da verbringen muss. Und auch in anderen Phasen des Lebens, da gibt es schwere Abschnitte. Manchmal muss man das tragen. Ist nicht einfach. Aber wir sind im Loslassen, in Krankheit und Sterben nicht von Gott verlassen. Da baden wir nicht die Folgen der Sünde aus. Da kriegen wir nicht zu spüren, wie böse Adam und Eva waren oder wir selbst. Und jetzt die Quittung. Nein, wir erleben Vergänglichkeit, die Grenze des Lebens. Gott ist ewig, wir sind irdisch. Und Gott wird seinen Atem wieder von uns nehmen, bis er uns dann auferweckt und beschenkt mit einem neuen Leben. Das kommt dann nächste Woche. Aber wie ist das im Neuen Testament? Heißt es nicht, der Tod ist der Sünde Sold bei Paulus im Römerbrief? Also der Tod als Lohn, als Folge der Sünde, das steht doch da. Dazu gleich. Wir finden nämlich auch in der Bibel die andere Seite. Da ist der Tod mitunter beschrieben als entschlafen. Im Johannesevangelium bei Lazarus. Jemand entschläft. Viele von uns haben das bei Angehörigen so erlebt. Ein Entschlafen aus dem Leben. Und das gönnt man jedem. Da wird der Tod nicht empfunden als Strafe, sondern als ein Hinüberschlummern. Oder wenn es bei Abraham heißt, er starb alt und lebenssatt. Er war gesättigt von einem langen Leben und dann war es genug. Ist auch schön, wenn dann gestorben werden kann. Und niemals könnte das so dastehen, wenn der Tod böse auf der Seite von Sünde und Tod und Teufel, der dem Glauben abgesandten Seite stände. Das gibt's da nicht, eine gute Sehnsucht nach dem Sterben, als Ausdruck von Gottvertrauen, jetzt ist es genug. Wenn der Tod Strafe ist, dann ist er böse, zu fürchten, abzulehnen, zu bekämpfen, in jedem Fall. Dann dürfen die Christen keine Hospize aufmachen und nicht beim Sterben helfen, nein, verhindern. Dann dürfen wir nur noch Wellness-Tempel bauen, den Tod hinauszögern, um jeden Preis, er ist ja böse. Aber der Tod ist nicht nur feindlich und böse dargestellt in der Bibel, es scheint, er hat zwei Gesichter. Im neutestamentlichen Text, den wir gehört haben vom Apostel Paulus, da heißt es, es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Und diese Sprachform, die Lateiner wissen es, Thomas Lange, was ist das für eine Sprachform? Nein, ein Passiv Divinum und das ist eine ganz feierliche Sprachform. Hier ist kein Zweifel daran, wer hier sät. Gott sät. Feierlich ist es ausgesprochen, Gott sät, er streut den Samen des Lebens aus. Den Samen deines Lebens hat er ausgestreut. Er wollte, dass du lebst. Haltet mal eben ein kleines bisschen inne. Guckt mal an euch runter. Macht euch diesen Gedanken mal gerade ganz feierlich bewusst. Oder wenn ihr es jetzt nicht könnt, zu Hause. Donnerwetter. Gott wollte, dass ich lebe, sonst wäre ich gar nicht da. Der hat den Samen meines Lebens gesät. Und gleichzeitig steht da, er hat dich verweslich gesät. Sterblich, begrenzt. Du wirst irgendwann kurzsichtig und kriegst Schnupfen und manche andere Sachen. Alles Zeichen der Vergänglichkeit, der Begrenztheit des Lebens. Der Same kommt zwar von Gott, aber er hat dich eben sterblich geschaffen. Und so wie es dann heißt, niedrig. So richtig vollkommen sind wir alle nicht. Alle ein bisschen schwach. Gut, einige haben hier den Tiger im Tank, aber wart mal 20 Jahre ab. So ist das. So sind wir gemacht. Mit Verdauung, mit der Gefahr, Blasen an den Füßen zu kriegen, mit Blutkreislauf. Alles ganz natürlich. So hat Gott das gewollt. Erst später kriegen wir dann einen neuen Leib. Bis dahin müssen wir mit diesem hier ganz gut klarkommen und wir sollten ihn pflegen, so gut es irgend geht. Und dann ein paar Verse später sagt Paulus noch einen Satz, den ich mit Vorliebe bei fast jeder Beerdigung ganz bewusst spreche. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Vielleicht das beste Bild, um die Ambivalenz, die Zwiespältigkeit des Todes zu beschreiben. Sterben müssen wir, hin oder her. Gandhi, Martin Luther King, Abraham, Mose, alle. Aber Paulus gibt uns das an die Hand. Der Tod hat für uns im Glauben ein anderes Gesicht. Er verspottet den Tod geradezu. Sieh dich mal an, du Tod. Meinst du könntest mich besiegen? Meinst du hättest eine Kraft, unabhängig von Gott? Meinst du, ich müsste bibbern und zittern vor dir? Brauche ich nicht. Ich bin nämlich immer und unbedingt in der Hand meines Gottes. Wo ist denn dein Stachel, Tod? Bei uns auf dem Grundstück gibt es im Sommer ziemlich viele Wespen. Ich habe neulich auch eine Hornisse gesehen. Und ich weiß gar nicht, wie das wäre, wenn die nicht stechen könnten. Weder Wespen noch Hornissen. Vielleicht würde ich die ganz schön finden. So wie so ein Schmetterling. Ach, guck mal, hübsche Ringe, tolle Taille. Aber man weiß, wenn es drauf ankommt, dann stechen die. Das macht sie so ein bisschen weniger attraktiv. Vielleicht gucken wir jetzt schon gar nicht mehr so ganz genau hin, weil wir nur an den möglichen Stich denken. Der Tod hat einen Stachel, aber der kann ihm gezogen werden. Und dieser Stachel hat mit Sünde zu tun. Was könnte das sein? Stachel des Todes. Angst vielleicht, mangelndes Vertrauen. Wenn ein Mensch vertrauen kann, es wird gut, Gott wird immer bei mir sein, das könnte dem Tod doch ein bisschen den Stachel nehmen. Oder ein schlechtes Gewissen, da plagt mich was, könnte auch sehr stachelig sein. Oder da ist keiner, der sich für mich interessiert. Ich bin einsam, man lässt mich allein, auch ein Stachel der Sünde. Stattdessen, wenn mich liebe Menschen umgeben, für mich sorgen, kann Sterben einfacher werden. Also dieser Stachel des Todes kann viele Gesichter haben und auch die Befreiung davon, wie ich dann am Ende Frieden finden kann, mein Sterben aus der Hand Gottes nehmen. Es wird unterschiedlich erlebt, aber wir brauchen eben nicht ans Schicksal glauben oder den Sensenmann oder den Teufel, der uns den Tod zumutet. Nein, ich will meinen Tod mal von Gott entgegennehmen, von niemandem anders sonst. Für Glaubende ist dann das Sterben nicht Ergebnis von Sünde. Das kann mal so sein bei Verkehrsunfällen, wo jemand Schuld hatte, da mag das so sein. Aber der Sterbende und die Angehörigen haben ein Recht darauf zu sagen, und nun, guter Gott, trinken wir auch diesen, vielleicht jetzt bitteren Kelch. Denn du hast uns den Atem geschenkt und dir steht es zu, ihn uns auch wieder zu entziehen. Zum Schluss klärt das jetzt alle Fragen. Woher kommt das Leiden, das Böse, die Krankheit? Es gibt, und viele von uns kennen das, die Erfahrung des verborgenen Gottes. Gott entzieht sich uns, erscheint abwesend. Manchmal erschließt sich etwas im Rückblick, manchmal nie. Wir brauchen nicht immer alles zu deuten. So ist das auch in der Schöpfung. In der Schöpfung ist nicht nur eitel Sonnenschein, da wird auch gestorben und gelitten. Und Paulus sagt, die Kreatur jubelt nicht nur, die ächzt auch und stöhnt und sie sehnt sich nach Erlösung, nach Klärung der Fragen. Also der gezogene Stachel bedeutet nicht, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich die Erkenntnis, alles gelöst. Ich kann jetzt alles zusortieren, wo das so hingehört. Das hat Gott gemacht, das hat er nicht gemacht, das habe ich selbst gemacht. Der Stachel wurde gezogen, heißt die schreckliche Ausweglosigkeit, die verfluchte Verzweiflung. Das furchterregende Nichts, die sündige Seite des Todes mit ihren ganzen sinnlosen Folgen, hat nicht das letzte Wort. Gott hat uns sterblich geschaffen, aber er hat auch sein Ja-Wort zu uns gesprochen. Er pflegt, sein Wort zu halten, auch durch den Tod hindurch. Amen.